Vielen Dank und guten Morgen miteinander meinerseits. Ich freue mich auch wieder mal hier bei euch dürfen sein in Geiss. Ich habe mich erinnert, dass ich das erste Mal hier gewesen bin, habe ich auch zu dem Thema dürfen reden, aber dort habe ich mehr meine persönliche Geschichte erzählt. Das war vor 4 Jahren gewesen. Es war Frühling gewesen und die Sonne geschienen. Darum weiss ich, dass es in Geiss nicht nur schneit, sondern dass es da auch mal noch der Sommer wird kommen. Aber heute wird es mir ein bisschen darum gehen, was ist denn der Buddhismus im Vergleich zum Christentum? Also wenn wir die zwei Lehren, die zwei Mönche, Buddha und Jesus Christus, gegenüberstellt, was sind Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten? Man sieht sie ja schon fast überall, die Buddha-Statuen, im Hotelfoyer oder im Hallenbad oder wenn man in die Sauna kommt, irgendwelchen Gärten. Sie sind praktisch allgegenwärtig im Gegensatz zum Kreuz. Da diskutiert man, ob man es will aus dem Schulzimmer verbannen oder man fragt sich, ob man Gottes Namen soll aus der Landeshymne und aus der Bundesverfassung rausnehmen. In diesem Gegensatz erfreut sich der meditierende Buddha mit seinen sanften Gesichtszügen immer zunehmender Beliebtheit. Der russische Philosoph der Nikolai Berdjajew der hat einmal gesagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Es scheint uns in die Wiege gelegt zu sein, dass wir eine Sehnsucht haben nach etwas Höherem. Der Mathematiker und Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, der Blaise Pascal, der hat gesagt, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein Vakuum, das durch nichts in der Welt ausgefüllt werden kann. In unserem Herzen, in unserer Seele gibt es ein Vakuum. Da ist ein Loch. Es ist eine innere Leere, wo wir eigentlich möchten füllen in unserem Leben. Also wir können das wahrscheinlich alle, jeder ein bisschen auf seine eigene Art, wenn wir etwas weggeben müssen, was uns lieb ist, wenn uns Menschen verlassen oder uns weggenommen werden, die uns lieb sind, dann spüren wir das Loch. Oder wenn wir unsere Einsamkeit, wenn wir Einsamkeit spüren. Es ist ein Seelenschmerz. Und man kann das unangenehme Gefühl, man kann das versuchen zu verdrängen oder man kann das versuchen zu füllen mit irgendetwas in dieser Welt. Da hat man ganz unterschiedliche Strategien. Da können wir jetzt auch austauschen miteinander. Was ist denn so meine Strategie? Es gibt Leute, die flüchten in Aktivismus oder dann probieren sie es mit Erfolg und Karriere. Andere probieren es mit Geld oder Sexualität oder Drogen. Man kann probieren, das Loch in unserer Seele, das Vakuum, das wir uns haben, zu stopfen, aber nichts auf dieser Welt kann das letztendlich füllen. Zumindest nicht nachhaltig. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick in unserem Leben uns nichts fehlt, wir werden immer wieder in eine Situation hineinkommen, wo uns das bewusst wird, wo wir das spüren. Und weil das da ist, ist auch die Sehnsucht da, irgendwie aus dem Zustand rauszukommen, das Loch endgültig zu füllen, das Vakuum, eine Freude zu finden, die immer währt, ein Glücklichsein, das nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Die einen von euch kennen vielleicht die Band Rolling Stones, die haben mal einen Hit gelandet, I can't get no satisfaction. Und die haben ja jetzt wirklich alles gehabt, was sich ein Mensch auf der Erde wünschen kann. Ich kann keine Erfüllung finden. Die haben das erkannt und ich glaube, darum sind wir alle unheilbar religiös. Religiosität ist also die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Die verschiedenen Religionen, die sind entstanden, gerade weil die Menschen versucht haben, einen Weg zurückzufinden, einen Weg zu einer Freude zu finden, wo, nicht, wo man das Loch nicht mehr hat, wo man das Vakuum nicht mehr spüren muss. Ich möchte mal kurz darauf eingehen, woher denn das eigentlich kommt. Wir kommen ja die Antwort über aus der Heiligen Schrift. Dort steht, wenn man in die Zeit zurückgeht, wo Gott die ersten beiden Menschen geschaffen hat, dass er das Universum geschaffen hat und dann hat er die Menschen geschaffen und dann hat Gott gesagt, und es ist sehr gut. Also Gott hat einen Mensch, hat eine Welt erschaffen, die perfekt war. Da ist nichts, kein Mangel, kein Seelenloch, kein inneres Vakuum. Da hat es nichts zu vermissen gegeben. Das ist die ersten beiden Menschen sind die einzigen Menschen gewesen, die das nicht hatten. Alles war sehr gut gewesen. Keine Schmerzen, kein Tod, keine Sorgen, kein Mangel, keine Ängste. Alles war sehr gut gewesen, ewiges Paradies. Und Gott hat ihnen erklärt, ihr dürft alles machen in dem Paradies, ihr dürft von jedem Baum essen, in diesem riesigen Garten, außer von einem einzigen Baum. Und das ist ja weiter auch kein Problem, es ist ja nur ein Baum. Es hat ja ganz viele wunderbare Bäume mit wunderbaren Früchten, die sie essen dürfen. Er hat zum Adam gesagt, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Das ist der Satan gesehen. Auch er könnte den Mensch durch und durch. Und er weiß genau, wie er den Mensch dazu bewegen kann, etwas zu machen, wo ihm eigentlich verboten ist. Und er hat den Mensch dazu bewegt, hat ihn dazu gelockt, das kleine Gebot zu übertreten und gegen Gott zu rebellieren. Und er hat ihm gesagt, du wirst sein wie Gott. Du wirst sein wie Gott. Das heisst, du musst dich eigentlich nur gegen Gottes Regeln widersetzen. Und dann wirst du erkennen, dass Gott dich nur einschränken wollte. Und nicht wollte, dass du erkennst, dass du bist wie Gott. Sein wie Gott, das heisst, ich bin nicht abhängig von Gott. Ich bin unabhängig wie Gott selber. Sein wie Gott heisst, ich brauche Gott nicht. Was brauche ich denn, was ich selber bin? Wenn ich bin wie Gott, dann brauche ich auch seine Regeln nicht und kann machen, was mir gefällt. Und Adam und Eva haben das Gefühl gehabt, wenn wir das machen, dann kommen wir in eine größere Freiheit hinein. Dann wird das Leben noch besser und noch erfüllter. Und sie haben sich von Satan verführen lassen. Wir wissen, das Gegenteil ist der Fall gewesen. Die Lebensqualität ist drastisch gesunken, wo sie das Gebot übertreten haben. Gott hat Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Das heisst, sie haben das Recht verloren, in Gottes Gegenwart zu leben. Der, der ihnen die Fülle geschenkt hat, der, der ihr Glück bedeutet hat. Sie haben das Recht verloren, gemeinsam Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und jenen ist das Vakuum entstanden, wie immer, wenn wir eine Person verlieren, die uns sehr am Herzen liegt. Wegen dem ersten Ungehorsam leben wir alle jetzt mit dem Vakuum. Aber weil wir ahnen, dass es so ein wunschloses Glück eben doch gibt, suche ich mir auch Weg, den Mangel zu beheben. Und darum gibt es die verschiedenen Religionen, die uns dabei helfen wollen, den Weg zurückzufinden. Jetzt hat es Menschen gegeben, wie Jesus und Buddha. Und die haben den Menschen erzählt, was sie machen können, um diesen Seelenschmerz zu heilen. Buddha, Jesus, das sind Menschen mit einer unglaublichen Wirkung. Die haben ihren Mitmenschen erzählt, wie sie das letzte Ziel erreichen können. Erleuchtung, hat Buddha gesagt. Jesus hat vom Himmelreich geredet. Man kann andere Wörter suchen. Erfüllung, Gott, die letzte Wahrheit. Wie man das auch immer will nennen. Und ihre Lehre und ihre Tat haben Menschen so sehr beeindruckt, dass Menschen heute noch probieren, ihre Lehre zu befolgen und danach zu leben. Und ich bin ja selber auch in meinem Leben ganz lange der Meinung gewesen, dass die von beide vom Gleichen geredet haben. Also ich bin 20 Jahre in meinem Leben auf der Suche gewesen und ich habe eigentlich den Kern von diesen Lehren gesucht. Auch noch von anderen Religionen und Philosophien. Und ich bin überzeugt gewesen, wenn ich den Kern von allen Sachen finde, den gemeinsamen Kern, dann kann ich die absolute Wort. Ich bin also von diesem Vakuum angetrieben und bei der halben Welt unterwegs und habe Stunden und zum Teil tagelang meditiert, weil ich die letzten Worte finden wollte, wo ich gedacht habe, dass auch beide davon reden. Und weil ich denke, dass wir heute Morgen wahrscheinlich besser mit der Lehre von Jesus Christus jetzt vertraut sind, als mit der Lehre von Buddha, werde ich im nächsten Teil zuerst einmal die Lehre von Buddha beleuchten, um das dann nachher auch mit dem Christentum zu vergleichen. Der Siddhartha Gautama, das ist der bürgerliche Name von Buddha. Der Buddha ist ein Titel, das ist nicht sein Name gewesen. Der hat vor 2500 Jahren gelebt. Er ist 560 vor Christus in heutigen Nepal geboren und er ist ein Kind gewesen von adligen Eltern. Er ist in einem Palast aufgewachsen, hat dort ein wohlbehütetes Leben gehabt und seine Eltern sind sorgsam darauf bedacht, dass alles, was er erlebt, einfach nur schön und gut ist. Dass er nur Positives erlebt. Das heisst, er hat keine Armut hat er gesehen, er hat keine Krankheit gesehen, er hat keine tote Tiere oder Menschen das Gesicht bekommen, er hat niemand gesehen Alter. Also seine Eltern sind sorgsam darauf bedacht, dass er in einem paradiesischen Umfeld aufwächst. Mit 29 hat er dann den goldenen Käfig zuerst mal verloren und dann ist er mit der schlimmen Seite des Lebens konfrontiert worden und er hat gemerkt, dass die paradiesische Realität, die er hier erlebt hat, nur die eine Seite der Realität ist. Er musste feststellen, dass es kranke Menschen gibt, dass es alternde Menschen gibt mit ihren Altersbeschwerden und dass es letztlich der Tod auf alle wartet. Und die Erkenntnis, die hat ihm einen derartigen Schock verpasst, dass er sich entschieden hat, seine Familie zu verlassen und ein Glück zu suchen, das eben nicht von diesen irdischen Umständen abhängig ist. Das heisst, ein Glück zu suchen, das nicht von Krankheit oder von Tod zerstört werden kann. Mit 35, also 6 Jahre später, soll er dann nach wochenlangem Stillsitzen den Zustand der Erleuchtung erreicht hat, nach wochenlanger Konzentration. Und dann ist er quasi zum Buddha geworden, hat man ihm den Titel gegeben, Buddha heisst der Erwachte. Es ist ihm vorgekommen, als ob er geschlafen und geträumt hat und dass er jetzt alles viel klarer sieht und erkennt, wie eben alles miteinander zusammenhängt. Man sagt, er sei dann ab dem Zeitpunkt frei gewesen von allen Wünschen, die die irdische Welt, das irdische Leben betreffend, man kann sagen, wunschlos glücklich. Und nach seinem Erwachen hat dann der Buddha natürlich auch die Lehre verbreitet, er ist umgewandert und hat den Menschen, seinen Jüngern damals, einfach auch gelehrt, wie sie diesen Zustand finden können. Die Grundlage von seiner Lehre, und das ist eigentlich ziemlich flächendeckend im Buddhismus, es gibt ja ganz viele verschiedene buddhistische Richtungen, die auch unterschiedliche Lehren haben, aber so die vier edlen Wahrheiten vom Buddha, das ist so ein Grundsatz von der buddhistischen Lehre und ich möchte die vier edlen Wahrheiten kurz vorstellen. Die erste edle Wahrheit vom Buddha ist, Leben ist Leiden oder Leben ist unerfüllt sein. Also obwohl der Fürstensohn, der Siddhartha Gautama, alles hatte, was er sich hätte wünschen können, hat er gemerkt, mein Glück ist vergänglich und letztlich sinnlos. Was nützt mir ein vergängliches Glück? Also, das wird ja durch Krankheit und Tod zerstört. Ihm ist es also gleich gegangen wie uns. Er hat das innere Vakuum dann gespürt. Er hat gemerkt, ich muss ein Leben finden, wo über das Leben rausgeht. Ein irdisches Leben ist immer irgendwie mit Leid und mit Unerfülltsein behaftet. Die zweite edle Wahrheit vom Buddha ist, dass die Ursache für unser Unerfülltsein sind unsere Gier, unser Hass und unsere Verblendung, also dass wir uns täuschen. Gier heisst, wir begehren Sachen, wir wollen Sachen haben. Wenn wir sie nicht überkommen, wenn wir sie wieder verlieren, dann bedeutet das Leid. Also darum schliessen wir unsere Häuser ab oder darum zahlen wir teure Versicherungsprämien, weil wir die Sachen, die wir gerne haben, nicht verlieren wollen oder nicht wollen, dass sie uns kaputt gehen. Hass bedeutet nicht nur ein negatives Gefühl gegen eine Person, sondern es bedeutet vor allem, dass ich etwas entschieden ablehne. Wir wollen Sachen, die wir nicht mögen, vermeiden. Also ich weiss nicht, ob du als Kind auch Essen, Lebensmittel vorgesetzt bekommen hast, die du nicht gerne hast und dann hat es wir essen, was auf den Tisch kommt und wenn du etwas essen musst, was du nicht gerne kennst, heisst das Leiden. Dann ist Verblendung, das ist Täuschung. Verblendung heisst, dass ich eine Vorstellung habe von etwas, wo eben nicht stimmt. Also zum Beispiel, dass mich vergängliche Sachen letztlich erfüllen und glücklich machen. Oder dass mir Geld endgültige Sicherheit gibt. Ja klar, wenn man etwas auf der Seite hat, gibt einem das schon ein Gefühl, dass man sicherer ist. Aber das Gefühl ist letztlich angesichts von Tod und Krankheit, merken wir, ist das auch nur Illusion. Also Ursache von unserem Leid sind unsere Gier, unser Begehren von Sachen und wenn wir sie nicht überkommen, leiden wir. Unser Hass, also nicht wollen Sachen haben, wenn wir sie dann gleich zutreffen, dann leiden wir auch. Oder unsere Täuschung, weil dann werden wir enttäuscht, wenn wir es entdecken, dass es eine Täuschung ist. Dritter Punkt vom Buddha, wenn wir die Eigenschaften Gier und Abneigung loslassen, dann erlöscht die Ursache von unserem Leid und dann erlöscht das Leid selber. Das ist logisch, also wenn die Ursache beseitigt ist, ist auch das Problem weg. Der Buddha hat gelernt, dass Erleuchtung ein Zustand ist, wo alles Leid beseitigt ist, also wunschloses Glück. Jetzt ist seine Beschreibung von dem Glück ist allerdings unpersönlich. Das heisst, der Buddhismus lehrt, dass sich bei der Erleuchtung, die er beschreibt, unser Ich auflöst. Der Buddhist glaubt nicht an die Existenz von einer persönlichen, menschlichen Seele. Der Buddha lehrt das, oder der Buddhismus lehrt das, nur solange, dass wir auch die Idee haben von Persönlichkeit, die haben wir nur so lange, bis wir auch, wie wir auch das Irdische anhaftet. Also unser Ich ist definiert von allem, was wir begehren oder ablehnen. Sobald ich alle Wünsche aufgebe, habe ich auch keine Identität mehr. Unsere Person ist die Summe von meinen Wünschen an die Welt. Und so sagt der Buddha oder der Buddhismus, dass ich genauso eine Illusion ist wie eigentlich der Körper und die Welt. Also erst wenn du in den Zustand von der Erleuchtung kommst, kommst du in den wirklichen Zustand hinein. Das zu erleben, soll dann unbeschreiblich auch sein. Mein buddhistischer Lehrer hat dann da irgendwie einen Begriff kreiert. Er hat zum Beispiel gesagt, Erleuchtung sei das nackte Gewahrsein des eigenen Geistes. Oder klarer, leuchtender Raum oder Transzendenz. Also es ist ein Zustand jenseits von unserem Alltagsbewusstsein in einer anderen Wirklichkeit, wo eben nicht von irdischen Freuden oder Leiden beeinflusst ist. Das ist die dritte edle Wahrheit vom Buddha und dann kommen wir zur letzten, vierten, dass der Weg zur Erleuchtung sei diszipliniertes Training. Buddhismus nennt das der achtfache Pfad, das ist eine Sammlung von Regeln und Tipps im Buddhismus. Der erste Teil, da geht es darum, dass man ein sittsames Leben führen soll, vergleichbar mit den Geboten, die das zwischenmenschliche Leben regelt. Also zum Beispiel, du sollst nicht stellen, nicht morden, nicht ehebrechen, nicht lügen, nicht schlecht über andere reden. Und der zweite Teil von dem achtfachen Pfad motiviert dann zu einem disziplinierten spirituellen Training, Meditation, Konzentration, Versenkung. Gut, das wären also die vier grundlegenden Wahrheiten. Und jetzt, wenn wir die mit dem Christentum oder mit den Aussagen von Jesus und von unserer Heiligen Schrift vergleichen. Das Leben ist unerfüllt sein. Ja, wir alle haben das innere Vakuum. Auch Buddha hat gespürt, ich bin getrennt von Gott, auch wenn er sich nicht so bewusst war, woher sein innere Vakuum oder dass das mit der Trennung von Gott zu tun hat. Aber er hat es erlebt und wir können sagen, die erste buddhistische Wahrheit stimmt auch mit unserer christlichen Lehre überein. Der zweite, die Ursache für unser Leid sind unsere Gier, unser Hass und unsere Verblendung. Jetzt nennt die Heilige Schrift, nennt die Ursache für unser Leid, nennt sie die Sünde. Und Sünde wird tatsächlich, also Sünde heisst ja Auflehnung gegen Gott und Übertreten von seinen Geboten. Und die Ursache von der Sünde ist tatsächlich unsere Gier. Man könnte auch sagen, unser Begehren. Also der Adam hat begehrt, so zu sein wie Gott. Darum ist er von Gott abgefallen. Wir lesen auch im Jakobusbrief, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Es sind vielmehr unsere eigenen begehrlichen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Also da ist begehrlich Gier, das ist tatsächlich die Ursache, dass wir auch in Sünde fallen und das ist die Ursache von unserem Leid. Bei Adam und Eva war es Gier, sie wollten so sein wie Gott, statt ihm zu folgen. Sie haben sich gegen den Willen von Gott gerichtet und das war der Grund, wieso das Angst, Mühsal, Nöte, Schmerzen, Leid, Tod letztlich in die Welt kam. Alles hat Gier, bei der Gier der ersten Menschen angefangen. Dann der zweite Punkt ist Hass. Da wissen wir auch, Hass ist eigentlich nur das Negative, also Gier mit einem negativen Vorzeichen. Auch da werden wir in der Heiligen Schrift aufgefordert, nicht zu hassen. Sowohl Buddha wie auch Jesus Lehre, das hindert, dass du das Glück kannst finden, das du suchst. Genauso ist es mit Blendung oder Täuschung, wenn wir die Sachen nicht so sehen, wie sie sind, glauben wir in einer Lüge. Satan ist der Vater der Lüge. Jesus hat gesagt, das Wort macht dich frei. Also tatsächlich ist Verblendung oder Täuschung ist eine Ursache von unserem Leid. Da sind wir also auch einverstanden aus Sicht vom Christentum mit dem Buddha. Da gehen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir die Eigenschaften Gier und Abneigung loslassen, erlöscht die Ursache für unser Leid und damit das Leid selber. Ja, unsere Gier oder die Eigenschaften, auch der Hass, das ist eigentlich unser Ego, können wir sagen, das ist das Ich will, oder? Ich will oder ich will nicht, das ist dann der Hass. Das ist eigentlich vergleichbar, kann man sagen, der Buddhist, der bemüht sich immer näher an den Punkt zu kommen, wo sich sein Ego auflöst. Letztlich sagt er dann, da hast du dann auch kein Ich mehr. Da sind wir natürlich nicht ganz einverstanden, aber er sagt, er will immer näher an den Punkt kommen, wo sich sein Ego auflöst, also das Ich will haben, ich will nicht haben. Die Bibel nennt das Eigenliebe, nennt das Selbstsucht. Also unser Ego, das hindert uns, Gott zu gefallen. Und Jesus fordert uns natürlich ebenfalls dazu auf, unser Ich hinten anzustellen. Also wir finden das in den Evangelien, zum Beispiel da in Matthäus 16, wo steht, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Jesus hat uns vorgelebt, nicht unser Willen, nicht das Ich will oder das Ich will nicht in den Vordergrund stellen, sondern eben Gottes Willen. Wir wissen auch zum Beispiel von Johannes der Täufer, hat so eine schöne Aussage gemacht, wo er mal gesagt hat, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Also meine Bedeutung muss in meinem Leben abnehmen, Jesus seine Bedeutung muss zunehmen und dann finde ich meine Bestimmung, Lebenssinn und auch Glück. Oder Paulus hat gesagt, Sterben ist mein Gewinn. Er hat vielleicht das physische Sterben gemeint, aber er hat sicher das Sterben vom eigenen Ego gemeint. Also sowohl Buddha als auch Jesus fordert uns dazu auf, an uns zu arbeiten, an unserem Charakter, an unserem Verhalten, daran zu schulen. Und sowohl die Bibel wie auch Buddhismus lehren, dass wir da sind, um eine höhere Wahrheit zu finden, einen höheren Zustand zu finden und dass der Weg über die Selbstverleugnung geht. Aber jetzt, was die Wort ist, was der Inhalt von dieser Wort ist, der Zustand, den wir finden wollen, da unterscheidet sich dann die Aussage von Buddha und von Jesus grundlegend. Der Buddha, seine Vorstellung ist, dass unsere Person dann sich in einem undefinierbaren Nirvana auflöst. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, das ist dann so das buddhistische Himmelreich, könnte man ein bisschen sagen fast. Aber er kann dann das eigentlich nicht beschreiben, er sagt Nirvana ist undefinierbar. Also es gibt Wörter, Nirvana ist nicht Begehren, nicht Bewusstsein, nicht Leben, nicht Tod. Also es ist nur mit negativen Begriffen irgendwie beschreiblich, also letztlich nicht verständlich, könnte man sagen. Jesus Christus hat von einem himmlischen Vater geredet, von einem persönlichen Gott geredet. Und er hat ja nicht nur von ihm geredet, sondern er hat ja auch mit ihm geredet. Jesus hat uns gezeigt, dass Gott eine Person ist, die uns liebt und die uns möchte in seiner Gegenwart haben. Er hat uns gelehrt, dass der Schöpfer möchte in einer persönlichen Beziehung zu uns stehen und dass die Beziehung der Grund ist, dass wir ewiges Glück finden können. Also nicht, dass wir irgendwie formlos, undefinierbare Erscheinung vom Nirvana finden, sondern in der Gegenwart von einem persönlichen, liebenden Gott die Ewigkeit können verbringen. Wie da der Jeremia schreibt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen. Also die Beziehung zwischen Gott und Mensch wird ja immer wieder auch als Liebesbeziehung verglichen zwischen Mann und Frau und nicht mit einem unpersönlichen Glück. Glück ist eigentlich ein Beziehungswort. Glücklich ist, wer geliebt ist, wer angenommen ist. Glücklich ist, wer liebt. Glücklich ist, wer sich verstanden fühlt. Das hat immer mit Beziehung zu tun. Glücklich ist, wer versöhnt lebt mit Gott und den Menschen. Und nicht nur in einer Energie oder in einer unpersönlichen Kraft. Die dritte Wort vom Buddhismus ist also so ein bisschen gespalten, teilweise ja, wir finden über die Selbstverleugnung tatsächlich zu unserem Glück, wenn wir uns selber im Mittelpunkt stellen, dann finden wir das nicht. Aber in unserer Lebensmitte soll nicht das undefinierbare Nirvana stehen, sondern der persönliche Gott. In dem Sinn hat Buddha also noch ein bisschen Erleuchtung nötig. Dann die letzte buddhistische Wort vom Buddha, der Weg zu der Erleuchtung ist ein diszipliniertes Training. Da stimmt es natürlich ganz und gar nicht mit der Heiligen Schrift überein. Ja, es ist sehr hilfreich, wenn man ein sittsames Leben anstrebt und die Gebote von Gott gehalten, aber das ist noch nicht, das Ticket zu dem wunschlosen Glück. Der achtfache buddhistische Pfad mit seinen Ratschlägen soll also der Weg sein quasi zu der Erleuchtung. Es wird behauptet, dass man das kann aus eigener Kraft erreichen kann. Ihr habt sicher schon vom Dalai Lama gehört, dem berühmten buddhistischen Mönch. Und er behauptet, ja, der Unterschied zwischen seinem Erleuchtungszustand, erhabenen Erleuchtungszustand und meinem niederen Erleuchtungszustand ist, dass er einfach mehr trainiert hat. In der Heiligen Schrift lesen wir jetzt aber etwas ganz anderes. Nur durch Gottes unverdiente Güte seid ihr vom ewigen Tod errettet worden. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen, also in Bezug aufs Himmelreich. Es lehren die fernöstlichen Religionen, dass der Mensch im Grund von seinem Wesen vollkommen ist. Jetzt ist der erleuchtete Kern, der eigentlich bei jedem selbst schon da sein soll, einfach verschmutzt und verdeckt durch seine Gier und durch seinen Hass. Und wir müssen jetzt wie fleissige Putzfrauen spirituelle Übungen machen, um den Kern wieder freilegen, um die wahre Natur, die wir eigentlich sind, also vollkommene Natur, wieder zu entdecken. Und das erleuchtete Wesen kommt zum Vorschein. Die Heilige Schrift lehrt uns aber etwas anderes, dass da bei Gott durch eigene Leistungen, dass man es nicht erreichen kann. Wir sind zwar perfekt erschaffen, wir haben aber durch unsere Rebellion gegen Gott den Wesenskern, den perfekten Kern zerstört. Also nicht nur verschmutzt und verdreckt, sondern zerstört und verloren. Und die Bibel lehrt uns jetzt, dass der Wesenskern uns neu geschenkt werden muss. Und zwar anteilhaft als Heiliger Geist, wo wir in unser Leben einladen können. Und durch diesen Geist haben wir dann wieder einen vollkommenen inneren Wesenskern, der uns dann auch als Anzahlung für den Himmel dient. Gut, jetzt habe ich ein bisschen die grundlegenden Lehren von Buddha und von Jesus verglichen. Da noch ein paar andere Lehren. Buddhismus lehrt, es gibt keinen Schöpfer. Jesus Christus hat Gott, den Schöpfer, als seinen Vater gelehrt und auch mit seinem Vater in Verbindung gelebt. Buddhismus lehrt, der Mensch hat einen vollkommenen Kern, der Mensch hat laut Christentum einen verdorbenen, zerstörten inneren Kern und muss einen neuen Kern geschenkt bekommen. Buddha lehrt, eigene Leistung führt zur Erleuchtung und Christentum lehrt, Erleuchtung ist ein Geschenk von Gott. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann kommt das Licht in uns rein, das bedeutet Erleuchtung. Buddha lehrt, nach einem Leben kommt das Nächste. Der Mensch muss immer wieder kommen und das trainieren, die Erleuchtung, bis er die Vollkommenheit erreicht hat. Jesus Christus lehrt, nach unserem Leben begegnen wir Gott, wo wir entweder annehmen oder ablehnen. Wir reden in diesem Zusammenhang auch von der Depression vom Buddhismus, die Vorstellung, dass man über tausende Leben immer wieder kommen muss. Und die Leben, die die Buddhisten zum Teil haben, die sind dann noch mit viel mehr Leid behaftet. Die leben manchmal in schrecklicher Armut oder in Nöte. Das ist eine eher erdrückende Vorstellung. Stell dir vor, du bist selber für dein ewige Heil verantwortlich und nur ob du jetzt Zeit hast, stundenlang zu meditieren und dich zu versenken und gut zu tun, ob dir das gelingt oder nicht, das entscheidet letztlich darüber, wie schnell dass du das findest oder nicht. Da gehen ja die buddhistischen Ideen auch stark auseinander. Die einen sagen, du kannst auch als Tier wiedergeboren werden. Also bist froh, bist du jetzt Mensch und nutzt dein Menschsein zum Meditieren. Als Tier kannst du das nicht und dann wirst du vielleicht erst noch tausend Jahre wieder mal Mensch und dann hast du wieder mal die Chance und so weiter. Also das ist eine sehr erdrückende Vorstellung auch, dass man das alles aus eigener Kraft muss erreichen. Da haben wir eine enorme Selbstverantwortung. Ich habe das auch gespürt auf meiner spirituellen Suche, dass mich das arg unter Druck gesetzt hat. Und es haben ja nicht alle den ganzen Tag Zeit zu meditieren, wie jetzt der Dalai Lama. Es gibt ja auch viele Buddhisten, die haben eine Arbeit oder einfach eine körperliche Arbeit und wir haben Familie und so weiter. Wir haben natürlich schon eine Selbstverantwortung als Christen, aber die geht mehr dahin, ob wir bereit sind, die Angebote, die Gott uns macht, anzunehmen und auf seinen Willen zu hören. Der letzte Punkt, das höchste Ziel ist unpersönlich, undefinierbar im Buddhismus, aber bei uns im Christentum ist das höchste Ziel die Beziehung, die persönliche Liebesbeziehung zu Gott. So ein bisschen gegenübergestellt, die Lehre von beiden, jetzt noch die Personen, der Buddha selber und Jesus selber. Im Buddha, seine Eltern sind menschlich gesehen. Jesus Christus hat Gott zum Vater gehabt. Er ist der Sohn Gottes. Der Heilige Geist hat ihn gezeugt. Er hat Maria zur Mutter gehabt. Er ist vollkommen Gott. Er ist vollkommen Mensch. Und er hat ohne Sünde gelebt. Buddha ist als sündhafter Mensch geboren worden. Jesus ist als sündloser Sohn Gottes geboren worden. Er ist schon erleuchtet gesehen, als er auf die Welt gekommen ist. Buddha hat gesagt, ich bin erleuchtet, irgendwann ist er erleuchtet worden. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht, das erleuchtet. Also in seiner spirituellen Autobiografie, da schreibt der Dalai Lama, dass er vor allem über zwei Sachen meditiert, über den Erleuchtungsgeist und über Mitgefühl zu anderen Menschen. Das habe ich noch spannend gefunden, weil er scheint irgendwie zu ahnen, dass er über den Heiligen Geist, das ist der Erleuchtungsgeist, sage ich jetzt, er kennt den Geist nicht, aber er meditiert über ihn. Und er meditiert über das Mitgefühl. Irgendwie ist dort etwas drin von dem wichtigsten Gebot, das Jesus Christus uns mitgegeben hat: Lieb Gott über alles und die Nächste wie dich selber. Der Buddha ist gestorben. Jesus ist gestorben, ist am dritten Tag auferstanden und lebt. Buddha hat gesagt, vergesset mich, aber folget meiner Lehre. Jesus hat gesagt, ich bin das Wort. Der Buddha hat nie wollen anbetet oder verehrt werden. Er hat auf dem Sterbebett gesagt oder selbst gesagt, die Lehre und Disziplin, die ich euch verkündet habe, das ist ab jetzt euer Meister zu seinen Schülern. Er wollte, dass man ihn als Person vergisst und nicht, dass man ihn verehrt. Also ich glaube nicht, dass Buddha sich würde freuen, wenn er all die Statuen würde sehen, die angebetet werden, wo man opfert. Das wäre ihm ein Gräuel. Er will nicht, dass Menschen sich vor ihm verbeugen. Er hat nie angebetet werden. Er hat einfach wollen, dass man die Übungen macht und seiner Lehre folgt. Jesus hingegen hat sich anbeten, wenn er gemerkt hat, Menschen haben in ihm den lebendigen Gott erkannt, hat er das zugelassen, dass er angebetet wird. Und er hat ja dann immer auch wieder gesagt, ich bin's. Ich bin das Lebensbrot, das deinen Seelenhunger stillt. Ich bin das Licht, das dich erleuchtet. Ich bin die Worte, die du suchst. Ich bin letztlich das erfüllte Leben. Also alle spirituellen Übungen, alle Religiosität endet in einer Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Noch ein letzter Punkt. Buddha hat gesagt, auch noch mehr kommt ein grösserer. Jesus Christus hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Also Buddha hat nie behauptet, ein Gott zu sein. Er ist sich bewusst gesehen, zumindest nach der Überlieferung, dass er die letzten Worte nicht erkannt hat. Er hat gesagt, es gibt noch etwas zu finden. Er selbst zu seinem Lieblingsschüler Ananda vor seinem Tod gesagt hat, dass seine Lehre unvollkommen ist. Und dass in 500 Jahren das Vollkommene werde kommen, dass der werde kommen, der das Vollkommene erzählt. Interessanterweise hat ja Buddha 500 vor Jesus Christus gelebt. Also wenn das stimmt, dann hat Buddha eine prophetische Sicht gehabt, eine messianische Hoffnung. Nur ist es ironischerweise so, dass gerade dann, wo Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und die Buddhisten eigentlich hätten müssen, wenn sie auf das gelöst hätten, dann den Vollkommenen auch suchen, ist der Buddhismus aufgeblüht und Buddhismus als die erlösende Worte auch immer mehr Gewicht gewonnen in der Welt. Also der Buddhismus hat sich auch verbreitet. Wir dürfen also den Buddha als Gottsucher sehen, mit viel Disziplin, mit einer grossen Sehnsucht nach dieser letzten Worte gesucht hat, wo uns aber erst letztlich in Jesus Christus begegnen kann. Spannend wäre natürlich auch zu wissen, was ist in Buddha vorgegangen oder was hat er denn gemacht, als er Jesus Christus begegnet ist. Ich habe auf meinen Reisen nach Indien und auch in das buddhistische Indien, nach Nordindien, auf 4000 Meter über Meer mal dürfen, in einem Kloster übernachten. Und ich habe dort Mönche getroffen, die haben sich mit einer Herzlichkeit und mit einer Fröhlichkeit und einer Leichtigkeit mir begegnet, wo ich gesagt habe, also das möchte ich auch. Aber dort hat es auch Mönche gehabt, die mich mit einem Missmut und mit einem Argwohn angeschaut haben, wo ich gesagt habe, nein, das möchte ich nicht. Also was sind da noch für Geheimnisse denn auch, wie Jesus all diesen Menschen dann einmal wird begegnen? Was noch dazu zu sagen ist, ist auch, dass die Überlieferungen von Buddha, das sind Überlieferungen, ich habe immer Überlieferungen gesagt, weil das ist meistens alles mündlich. Von Buddha gibt es praktisch keine gesicherten historischen Schriften. Also man weiss nicht, was ist Legende, was ist wirklich wahr. Ganz im Gegensatz zu Jesus Christus. Sein Zeugnis, seine Lebensgeschichte ist das beste historisch gesicherte Zeugnis aus dieser Zeit. Ewiges Glück lässt sich also nicht finden durch Disziplin. Unsere Trennung von Gott können wir nicht selber überwinden. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und auch der Erleuchtungsgrad vom Dalai Lama reicht hier nicht. Zum Anfang meiner Predigt habe ich Blaise Pascal zitiert: Im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein Vakuum, das durch nichts in der Welt ausgefüllt werden kann. Ich glaube, ein Buddhist wäre hier einverstanden. Ich habe euch allerdings noch etwas unterschlagen. Der Satz ist nicht ganz vollständig. Blaise Pascal hat gesagt: Im Herzen eines Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts in der Welt ausgefüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Jesus Christus offenbart. Jeder Mensch hat das Loch in seinem Herz und dort passt nur Gott rein. Nicht weniger als der persönlich lebendige Gott kann das Loch ausfüllen. Es ist so ein bisschen wie ein Puzzle, wo ein Teil fehlt. Du kannst probieren, ein anderes Puzzleteil reinzuwürgen. Es wird das Loch nie wirklich zufriedenstellend ausfüllen. Im Gegensatz zu diesen fernöstlichen Religionen, das ist auch Hinduismus und so weiter, lehrt das Christentum, dass der Mensch sündhaft auf die Welt kommt, dass tief in uns drinnen der Hang zur Rebellion gegen Gott steckt, anstatt von Gott abhängig zu sein, wenn wir alle machen, was uns passt. Und so denken wir unvollkommen, handeln unvollkommen, machen die Sachen, die die Liebesbeziehung zu Gott verletzen, die Gott verletzen, die für einen heiligen Gott inakzeptabel sind. Und so machen wir uns schuldig. Und genau diese Schuld steht uns im Weg, wenn wir wieder in die Liebesbeziehung zu Gott finden wollen. Bevor wir also Gott können als persönliches Du erleben, müssen wir einen Weg finden, wie wir die Schuld loswerden. Und Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, uns aus dem Dilemma rauszuhelfen. Er hat die Strafe für die Schuld hat er für uns am Kreuz gezahlt. Er hat die Grausamkeit vom Kreuzestod auf sich genommen, um für unsere Vergehen mit seinem Blut zu waschen und zu reinigen. Ich habe auf meiner buddhistischen Suche, ich bin 20 Jahre auf der Suche gesehen, seit 10 Jahren bin ich Christ, ich feiere das Jahr meinen 10. geistlichen Geburtstag. Und ich bin nach längerer Zeit mit viel Meditation und spiritueller Übung, habe ich mal einen Traum gehabt. Da bin ich, in dem Traum bin ich im freien Fall gesehen, ganz mit einer enormen Geschwindigkeit bin ich nach oben gesaust und weit, weit unter mir war ein See aus Feuer. Und ich wusste, nach langer Zeit werde ich dann in den See hineinfallen. Aber dann habe ich angefangen zu beten in meinem Traum. Und also es war ein christliches Gebet und durch das Gebet ist mein Fall gebremst worden. Ich konnte anhalten, bin frei geschwebt und habe nach oben geschaut. Und weit oben mir war eine Frau, eine Nonne, die ich auch aus dem Wachleben konnte. Und die hat auch für mich gebetet und durch das Gebet ist mein Fall dann gebremst worden. Denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslich grosser Gnade, mit der er uns so reich beschenkt hat. Also man kann mit Konzentration, mit spirituellen Übungen kann man ganz vieles erreichen. Man kann sich tief entspannen, man kann der eigenen Gesundheit etwas Gutes tun, man kann auch interessante, spannende Zustände erleben. Aber die Schuld, die wir von Gott haben, können wir nicht loswerden. Ich habe 20 Jahre gesucht, habe mich nach Erleuchtung gesehnt. Ich habe gedacht, irgendwie finde ich das erfüllt sie durch diszipliniertes Training. In meinem Herz ist aber vor 10 Jahren die Gewissheit aufgekommen, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Und das ist der Schlüssel für die Worte, für das ewige Glück, das ich suche. Und dort hat mir Gott meine Verblendung weggenommen. Er bietet mir seine Freundschaft an. Er will uns Erfüllung schenken. In der Heiligen Schrift lesen wir in der Bibel: Merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Herzenstür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Der, der das sagt, ist das Licht. Er sagt, ich bin das Licht von dieser Welt. Und wenn du das in dein Herz aufnimmst, dann wirst du mehr und mehr auch erleuchtet werden. Erleuchtung ist also nicht das Resultat von spirituellen Übungen, sondern ein Geschenk. Erleuchtung ist die Erfahrung, dass Gott in unser menschliches Herz einzieht und es ausfüllt mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seiner Frieden, mit allem, was er halt ist. Wer sich auf diese Weise auf Jesus Christus einlädt, für den wird Gott ganz persönlich und ganz lebendig und der eigene Seelenhunger kann gestillt werden. Ich mache an diesem Punkt an Punkt mit meiner Predigt und ihr könnt gerne nachher auch noch auf mich zukommen und wenn ihr noch wollt, über das auch diskutieren. Ich habe auch noch zwei Traktate mitgenommen, von Buddha zu Jesus. Wenn ihr jemanden kennt, der das Thema vielleicht interessiert, könnt ihr gerne eins bei mir holen. Das habe ich selber geschrieben, das hat jemand anderes geschrieben. Hunger nach Leben und Freiheit passt auch zu dem Thema. Könnt ihr nachher gerne eins bei mir holen. Und jetzt möchte ich gerne noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns perfekt und vollkommen erschaffen hast, dass du einen perfekten und wunderbaren Plan hast für das Leben und für die Menschen. Und ich danke dir auch, dass du uns die Sehnsucht geschenkt hast nach dir und dass wir einfach durch das auch dich suchen und immer wieder in deine Gegenwart kommen. Danke auch vielmals, bist du Mensch geworden, hast du in Jesus Christus die Trennung, die wir von dir erleben müssen, die Schuld, die wir auf uns geladen haben, auch beseitigt, hast du uns aus unserem Dilemma rausgeholt und bist du am dritten Tag auferstanden, bist du in ein ewiges, in ein neues, in ein erfülltes, in ein ewig glückliches Leben auferstanden, wo du auch uns Anteil davon schenkst, wo wir jetzt schon mit einem Fuß drinstehen dürfen, wenn wir dich in unser Leben einladen. Du siehst aber auch, dass immer mal wieder auf dieser Welt wird uns das Leid heimsuchen, das unerfüllt sein, dass wir das auch nicht ganz loswerden. Danke, dass wir auch in diesen Situationen dich dafür bitten, dass du uns hilfst, dass du dort reinkommst, uns stärkst, uns tröstest und dass wir dafür wissen, du hast auch dort mit uns mitgetragen. Und danke, dass wir uns freuen auf dich und einfach mal dann das Glück und das ewige Leben ganz und voll als Paradies ja, darin hineinzutauchen, wo du für uns vorbereitet hast. Amen.